einlädst, dass er heute zu dir spricht. Ja, ich danke dir, Gott, dass wir echt wissen dürfen, dass du gerade jetzt hier mitten unter uns bist. Und ich danke dir, dass du ein Wort für jeden Einzelnen hast, der heute hier ist und der heute zuschaut. Und ja, Heiliger Geist, ich möchte mich einfach dir hingeben, gebrauche du mich als dein Werkzeug und sprich du zu den Menschen. Mach du ihre Herzensohren, ihre Herzenstüren ganz weit auf, dass sie das empfangen können, was du für uns vorbereitet hast. Amen. Amen. Ja, der Titel von meiner Predigt heute ist Begegnung mit dem Heiligen Gott. Bist du dir bewusst, dass du heute Gott begegnen kannst? Und bist du dir bewusst, dass dieser Gott, dem du begegnen darfst, heilig ist? Und das ist ein Thema, wo auch sehr gut passt zu den Predigten von den letzten Wochen, wo wir von Gottes Herrlichkeit gehört haben, wo wir gehört haben, dass wir zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt sind, wo wir gehört haben, was es bedeutet, Jesus zu begegnen. Und ihr werdet bestimmt auch den ein oder anderen Bibelvers, den ich heute sagen werde, schon in den letzten Wochen gehört haben. Ich möchte dich einladen, da nicht abzuschalten und zu denken, ach, habe ich doch schon gehört, sondern wirklich offen zu sein für das, was Gott heute sagen möchte. Und mein Leitbibelvers für heute ist aus Offenbarung 4, Vers 8b, wo es heißt, heilig, 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 Herr, Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Halleluja, wir haben einen heiligen Gott, ist das nicht genial? Amen, Amen, ihm gebührt alle Ehre. Ja, ich finde, das hebt es wirklich so hervor, dieser Vers, dieses dreimal heilig, 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 heilig. Und ich denke, das kann ganz unterschiedlich gedeutet werden. Ich denke, einmal kann es auch einfach darauf hinweisen, dass ja, Gott der Vater heilig ist, Gott Jesus der Sohn ist heilig und Gott der Heilige Geist ist heilig. Sie sind alle eins, sie sind alle heilig. Und ich glaube, es kann aber auch wirklich dieses hervorheben, dass dieses heilig etwas wirklich von der Identität Gottes ist, was sich nicht verändert und was nicht an Bedeutung verliert, sondern Gott war in der Vergangenheit heilig, er ist gerade jetzt heilig und er wird für immer heilig bleiben. Das ist etwas, ja wirklich diese Heiligkeit Gottes ist ein Teil seiner Identität und das hat große Bedeutung für uns. Und da möchte ich ja, mich einfach heute mit euch auf die Suche begeben, was sagt die Bibel dazu, was sagt die Bibel zum Thema, wir haben einen heiligen Gott. Und ja, Gott ist so unendlich groß und so vielfältig und diese Tatsache, dass Gott heilig ist, ist bestimmt nicht die einzige Sache, die wichtig ist, sondern ich sehe das vielmehr wie so ein Puzzleteil von einem riesigen Puzzle und das werden wir auch, glaube ich, solange wir hier auf der Erde sind, werden wir nie dieses Puzzle komplett vervollständigen können, sondern so wirklich voll und ganz erkennen, wer Gott ist und wie Gott ist. Das werden wir erst können, wenn wir in der Ewigkeit bei ihm sind. Aber ich glaube, deswegen ist es trotzdem gut, sich da nicht zu denken, naja, okay, ich kann es ja eh nicht schaffen, Gott voll zu erkennen, dann muss ich mich damit überhaupt nicht beschäftigen. Sondern nein, im Gegenteil, danach zu streben, schon jetzt hier auf der Erde so viel wie es geht von Gott zu erkennen, so viele Puzzleteile wie möglich zusammenzusetzen und wirklich danach zu forschen, wie ist Gott, wer ist Gott. Und auch in der Bibel werden wir herausgefordert dazu. Zum Beispiel im 2. Petrus 3, Vers 18 ermutigt der Petrus uns, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen und wirklich ja, was dafür zu tun, um herauszufinden, wie ist Gott. Und wenn ich dir die Frage stellen würde, gerade jetzt, wer ist Gott, wie ist Gott? Kannst einfach mal kurz nachdenken, was würde dir da als erstes einfallen? Was würdest du sagen, wie ist Gott? Also mir würde zum Beispiel noch einfallen, dass Gott auf jeden Fall liebevoll ist oder dass Gott immer gut ist, dass er gerecht ist, dass er gnädig ist, dass er versorgend ist. Und es gibt bestimmt noch so viel mehr. Diese Liste kann man überhaupt nicht beenden. Und ein Teil von dem eben, wie Gott auch ist, ist, dass er heilig ist. Und genau, da möchte ich jetzt tiefer reingehen und schauen, was es dazu noch in der Bibel zu finden gibt. Und genau, eben, ich habe das schon kurz gerade eben angesprochen mit dem, dass ich echt glaube, dass dieses Thema der Heiligkeit nicht an Bedeutung verloren hat und nicht was ist, was nur in der Vergangenheit wichtig ist, sondern was auch gerade jetzt heute eine große Bedeutung hat. Und ein anderer Aspekt neben diesem tollen Bibelvers, der auch dafür spricht, ist einfach die Bibel selbst, dass wir in jedem Teil der Bibel viele Verse finden, die genau darüber sprechen, dass Gott heilig ist. Und zum Beispiel im Alten Testament, ich werde die jetzt nicht alle vorlesen, aber ihr könnt euch das vielleicht aufschreiben und zu Hause nachschauen. Psalm 99, Vers 5 und 9 zum Beispiel, spricht davon, dass Gott heilig ist und dass er es würdig ist, dass wir ihn anbeten. Und die Bibel sagt auch ganz klar, dass Jesus selbst heilig ist. Zum Beispiel in Hebräer 7, Vers 26. Oder genau, die Bibel spricht auch viel davon, dass auch in der Zukunft Gott immer noch heilig sein wird und wir immer ihn noch dafür anbeten dürfen, dass er heilig ist. Zum Beispiel in Offenbarung 15, Vers 4. Also wirklich diese Heiligkeit Gottes ist was, was eine große Bedeutung hat für uns. Und genau, als ich mich eben damit beschäftigt habe, okay, also ganz klar, die Bibel sagt, Gott ist heilig, daran gibt es nichts zu rütteln. Aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Welche Konsequenz folgt daraus oder welche Bedeutung hat das für mich und mein Leben und für dich und dein Leben? Habe ich mal so ein bisschen nachgeforscht und ich bin auf so 7 Punkte gekommen. Es gibt bestimmt noch mehr, aber genau, ich möchte eben diese 7 Punkte, die mir da so bewusst geworden sind, heute mit euch teilen. Und bevor ich euch aber was zu diesen 7 Punkten sage, möchte ich erst noch eine Geschichte mit euch lesen aus der Bibel, wo ein Mensch erlebt hat, was es bedeutet, eine Begegnung mit dem heiligen Gott zu haben. Und diese Geschichte können wir lesen in Lukas 5, Verse 1 bis 11. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte 2 leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Bootes, Simon, vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze dort zum Fang aus. Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn beim Anblick des überreichen Fanges hatte ihn Ehrfurcht erfasst. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Aber Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fischen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Wow, was für eine krasse Geschichte, was für ein Wunder, was für eine Begegnung mit dem heiligen Gott. Und bevor ich jetzt eben diese Geschichte verbinden möchte mit den Punkten, was es für uns bedeutet, mit der Heiligkeit Gottes in Kontakt zu kommen, dachte ich, es ist erstmal interessant zu sehen, was bedeutet heilig eigentlich überhaupt? Wovon reden wir eigentlich, wenn wir heilig sagen? Und ich habe mal ein bisschen nachgeforscht und dieses Wort ursprünglich gebraucht, um Gott zu beschreiben, wenn die Bibel davon spricht, dass Gott heilig ist, wird im Hebräischen das Wort Kadosh verwendet und es bedeutet besonders und abgesondert. Also abgesondert im Sinne von überhaupt irgendwie einen Kontakt mit irgendwas haben. Und ich glaube, das bedeutet, Gott ist besonders, also er ist anders als wir Menschen. Warum? Weil er abgesondert von der Sünde ist. Er ist komplett abgesondert von Sünde. Er hat überhaupt keinen Kontakt mit Sünde. Er ist rein. Er ist ohne Sünde. Er ist fleckenlos. Er ist heilig. Er ist abgesondert von der Sünde. Und seine Heiligkeit, eben weil er so rein ist, eben weil er so heilig ist, strahlt seine Reinheit und seine Heiligkeit so sehr, dass jede Sünde offenbar wird. Weil die Sünde ist das Gegenteil von diesem Heiligen, von diesem Reinen. Und das kann man sich vorstellen, echt wie so ein Riesenscheinwerfer, der so hell ist, dass nichts, kein Staubkorn dem irgendwie entgehen kann, kein Fleck kann sich irgendwie noch verstecken, sondern alles wird offenbar in diesem Licht seiner Heiligkeit. Und ja, das ist eben dieser Gegensatz. Auf der einen Seite Gott, der heilig ist, der rein ist, der ohne jede Sünde ist. Und auf der anderen Seite wir Menschen, die wir alle sündig sind, die wir alle Fehler machen, die wir alle Menschen verletzen, die wir alle Sachen falsch machen und sündigen. Und das sagt auch ganz klar die Bibel in zum Beispiel Römer 3, Vers 23. Denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und ja, wirklich, die Sünde, sagt auch die Bibel ganz klar, zum Beispiel in Jesaja 59, Vers 2, dass die Sünde einfach das ist, was uns von Gott trennt, weil Gott heilig und rein ist und wir sind es nicht. Und ja, wenn Gott einfach so sagen würde, okay, schwamm drüber, so, ich tue jetzt einfach mal so, als ob die keine Sünde hätten, deswegen haben wir trotzdem Sünde. Und Gott kann sich nicht verbinden mit der Sünde, sonst würde er sich wie beflecken oder beschmutzen mit der Sünde. Und Gott hat keinen Kontakt mit Sünde, er ist heilig. Aber, genau, und eben in dieser, auch der Petrus hat das erlebt. Er hat das ganz klar erlebt, dieses, dass wo Gott da ist mit seiner Heiligkeit, da werden unsere Sünden offenbar. Und eben in diesem Lukas 5, Vers 8, was ich gerade gelesen habe, da sagt der Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und in dem Zusammenhang macht es eigentlich gerade überhaupt keinen Sinn, dass er das sagt, dass er sagt, ich bin ein sündiger Mensch, weil er hat doch gerade niemanden umgebracht, er hat nicht gelogen, er hat nicht gestohlen, er hat eigentlich nur das gemacht, was Jesus gemacht hat. Warum sagt er denn trotzdem, ich bin ein sündiger Mensch? Ich glaube, das zeigt dieses ganz klar, dass egal wie viele gute Taten wir tun, unsere guten Taten tun nicht unsere Sünde wegnehmen. Egal wie viel Gutes wir tun, das ist super, wenn wir Gutes tun und wir sollen danach streben, Gutes zu tun. Aber dadurch, dass wir Gutes tun, gehen unsere Sünden nicht weg, sondern wir sind trotzdem noch sündig. Und Gott liebt uns aber so, so, so sehr, dass er bereit ist, alles aufzugeben, um einen Weg zu finden, dass wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können, mit seiner Heiligkeit in Berührung kommen können. Und ja, wenn man das jetzt so hört, dann könnte man sich ja vielleicht denken, okay, also wenn ich jetzt in Gottes Heiligkeit, in Gottes Gegenwart mit Sünde konfrontiert werde, also das ist ja jetzt nicht so angenehm, dann will ich lieber nichts mit Gott zu tun haben. Aber nein, weil wo du mit Sünde konfrontiert wirst, da wirst du automatisch auch mit Gottes Gnade konfrontiert und mit Gottes Vergebung konfrontiert. Weil Gott ist nicht so, dass er sagt, okay, ich möchte echt unbedingt mit diesen Menschen Gemeinschaft haben und dann sagt er, okay, dann drücken wir halt mal ein Auge zu und tun so, als ob sie nicht gesündigt hätten. Nein, so ist Gott nicht, sondern Gott ist heilig. Gott ist auch gerecht und Gott ist auch voller Liebe. Und deshalb hat er aus Liebe zu uns einen heiligen Weg gefunden, um uns gerecht zu sprechen. Wir hätten für unsere Fehler eigentlich den Tod verdient, also ewige Trennung von Gott. Und es ist einfach diese Schuld zwischen Gott und zwischen uns, die beglichen werden muss. Und wie kann sie beglichen werden? Nur durch ein heiliges, reines Opfer. Das sagt die Bibel zum Beispiel in Hebräer 7, Vers 26. Wer kann dieses heilige, reine Opfer bringen? Ich kann es nicht. Aber Jesus kann es, Gott selbst. Er, der heilige Gott, der allmächtige Gott, er hat sich klein gemacht. Er ist als Mensch auf diese Welt gekommen und er hat das perfekte, fehlerlose Leben gelebt, das wir nie hätten leben können. Und er ist am Kreuz gestorben und er ist wieder auferstanden und er hat den Weg frei gemacht, dass wir wieder in Heiligkeit, in heiliger Gemeinschaft mit Gott leben können. Ist das nicht genial? Lass uns unseren Gott einen Applaus dafür geben. Halleluja. Und das ist echt, das ist das Größte, das ist die größte Botschaft, die es überhaupt gibt. Und egal wie oft du das schon gehört hast, ich möchte dich ermutigen und herausfordern, das nicht abzutun als was, was man schon oft gehört hat und ja eigentlich weiß, sondern sich dessen bewusst zu werden, wie groß das war und dass Gott dafür für ewig und ewig und ewig die Ehre gebührt, dass er das getan hat. Mach das nicht klein, denk nicht, ja okay, dann ist halt Jesus gestorben so, ja das weiß ich, sondern werde dir dessen bewusst, was es ihn gekostet hat und dass ihm dafür alle Ehre gebührt. Und die Bibel sagt ganz klar, dass dadurch, dass Jesus gestorben ist, diese Sünde ein für alle Mal bezahlt ist. Zum Beispiel im 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6, da heißt es, dass Jesus sich selbst als Lösegeld gegeben hat, damit wir wieder Gemeinschaft haben können mit dem heiligen Gott. Und ja, wenn du an diesen Schritt gehst und wenn du sagst, ja Gott, ich erkenne, dass ich Fehler gemacht habe, ich erkenne, dass ich sündig geworden bin von dir und ich glaube, dass du, Jesus, für diese Schuld, die dadurch entstanden ist, bezahlt hast und ich nehme deine Vergebung an, was passiert dann? Dann kommt der heilige Gott und er spricht auch dich heilig. Das können wir zum Beispiel lesen in der Bibel in Hebräer 10, Vers 10. Da heißt es, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Weil Jesus am Kreuz für dich gestorben und wieder auferstanden ist, kannst du nicht nur Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben, sondern er spricht dich heilig. Du bist geheiligt durch das Opfer Jesu. Und es ist, bedeutet, Gott gibt dir eine neue Identität. Ich bin nicht länger die Anne, die da und da gelogen hat und da den Fehler getan hat, sondern ich bin Anne, die geheiligt ist durch das Blut Jesu, durch das Opfer Jesu. Und das darfst auch du in Empfang nehmen. Auch du darfst es erleben, was es bedeutet, geheiligt zu werden von dem Heiligsten aller Heiligen. Und ja, egal ob du das schon öfter gemacht hast oder noch gar nicht, ich möchte dich ermutigen, lass zu, dass du mit deiner Sünde konfrontiert wirst und lass zu, dass du Buße tust, dass du deine Sünden bekennst und erlebe, was es bedeutet, wirkliche Vergebung zu empfangen. Das ist auch was wir nicht nur einmal, glaube ich, tun sollten, sondern was wir immer wieder tun dürfen, wirklich, auch wenn es unangenehm ist, uns mit unserer Sünde zu konfrontieren und nicht so zu tun, als ob wir nie mehr sündigen, sondern zu Jesus zu kommen und zu sagen, Gott, ich weiß, ich habe da Fehler gemacht und ich weiß auch, dass du gestorben und wieder auferstanden bist und ich nehme diese Vergebung heute für mich in Anspruch. Also nochmal der Recap von dieser Aussage, weil Gott heilig ist, werden wir in seiner Gegenwart mit seiner Reinheit, unserer Sünde und seiner Vergebung für uns konfrontiert. Amen. Amen. Okay, das war jetzt der erste und auch mit der größte und wichtigste Punkt, glaube ich, weil alle anderen Punkte, die bauen darauf irgendwie in irgendeiner Weise auf. Und der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, Gott steht über allem und jedem und er ist höher als sonst irgendetwas. Das ist auch ein Teil von dessen, was es bedeutet, dass Gott heilig ist. Und ein Bibelvers, der das nochmal ganz klar zum Ausdruck bringt, ist zum Beispiel Epheser 1, Vers 20 bis 22. Da heißt es, diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Also es zeigt ganz klar, Jesus, Gott steht über allem. Er hat den Sieg über alles. Und was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass nichts Gott aufhalten kann. Es bedeutet, er hat den Sieg über alles. Bist du dir dessen bewusst, dass es nichts gibt, das über Gott steht? Handelst du dementsprechend? Triffst du deine Entscheidungen dementsprechend? Und auch der Petrus hat es erlebt in unserer Geschichte, dass keine Logik, kein Naturgesetz, keine Erfahrungen über Gott steht. Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, was Jesus gesagt hat, mitten am Tag in die Mitte des Sees zu fahren. Man fischt eigentlich in der Nacht. Und auch im See Genezareth sind die Fischwärme eher also nicht ganz am Rand, aber die sind nicht ganz in der Mitte auch, sind nicht in der Tiefe. Es hat überhaupt keine Logik gemacht, was Jesus gesagt hat. Und die Naturgesetze, das war total klar, nee, Fische sind tagsüber, verstecken die sich unten, warum sollte man tagsüber fischen gehen? Hat keinen Sinn gemacht. Und Petrus war ein erfahrener Fischer, er hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Er hatte die Erfahrung, das macht keinen Sinn. Aber was ist passiert? Sie haben trotzdem, obwohl es unlogisch war, obwohl es gegen jedes Naturgesetz gesprochen hat, obwohl es gegen die Erfahrungen von Petrus gesprochen hat, sie haben richtig den größten Fischfang ihres Lebens gemacht. Und das zeigt ganz klar, es gibt nichts, von dem Gott sich irgendwie aufhalten lassen könnte. Es gibt nichts, was über unserem Gott steht. Und der nächste Punkt, der in Verbindung steht mit der Heiligkeit Gottes, ist, glaube ich, die Ehrfurcht vor Gott. Mit welcher Haltung trittst du Gott gegenüber? Ich glaube, eine angemessene Haltung, wie wir Gott gegenüber treten, ist, dass wir ehrfürchtig vor ihn treten. Und Ehrfurcht war definitiv, wenn man die Bibel liest, im Alten Testament, also in dem Teil der Bibel, der geschrieben wurde, bevor Jesus auf die Erde gekommen ist, richtig wichtig. Und da ging es ganz viel darum. Aber ich glaube, man sieht das in der Bibel, dass das nicht aufgehoben wurde durch Jesus. Und das, es heißt nicht, dass wir jetzt überhaupt keine Ehrfurcht mehr vor Gott zu haben brauchen. Und das Ehrfurcht, das hat nichts mit Furcht im Sinne von Angst zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Angst vor Gott haben muss. Gott ist kein strafender Gott und wir müssen keine Angst vor ihm haben. Ehrfurcht bedeutet Hochachtung oder es bedeutet Respekt, es bedeutet Anerkennung der Würde. Es hat was mit meiner Haltung ihm gegenüber zu tun. Und die Bibel spricht davon, dass wir freimütig vor Gottes Thron kommen dürfen und das ist auch auf jeden Fall wahr, aber das schließt nicht aus, dass wir auch ehrfürchtig vor Gott kommen. Und auch im Neuen Testament redet die Bibel davon, ja, dass wir die Furcht Gottes haben sollten. Zum Beispiel im 2. Korinther 7, Vers 1, da heißt es, da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Also die Furcht Gottes, ehrfürchtig vor Gott zu treten, vollendet deine Heiligkeit, vollendet das, was Jesus schon in dir getan hat. Und auch Petrus hat es erlebt, das können wir im Vers 9 lesen, da heißt es, denn beim Anblick des überreichen Fanges hatte ihn Ehrfurcht erfasst. Das ist einfach eine Frage, die ich dir stellen möchte. Wie ist deine Haltung gegenüber Gott und ist da auch Platz für Ehrfurcht vor Gott? Und der nächste Punkt ist ein Punkt, der sehr oft in Verbindung, auch wirklich in der Bibel, in direkter Verbindung damit steht, dass Gott heilig ist, dass jedes Knie sich vor ihm beugen wird. Und im Alten Testament da gibt es unendlich viele Bibelstellen dazu, zum Beispiel Psalm 95, Vers 6. Aber auch im Neuen Testament findet man Bibelverse dazu, zum Beispiel Römer 14, Vers 11. Das ist wiederum ein Zitat aus Jesaja 45, Vers 23. Oder auch Philipper 2, Vers 10, das möchte ich jetzt mit euch lesen. Darum hat ihn, also Jesus, Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Wow, was für ein starkes Wort. Es werden sich nicht nur die Knie von allen Menschen beugen, sondern einfach von allen Geschöpfen, die es überhaupt gibt, egal ob sie im Himmel sind oder ob sie hier auf der Erde sind oder ob sie unter der Erde sind. Jedes Knie wird sich beugen vor ihm, vor Jesus, vor unserem Herrn und Gott. Okay, aber was bedeutet es jetzt überhaupt? Was bedeutet es, seine Knie zu beugen? Dazu gibt es einen anderen coolen Bibelvers, der das, glaube ich, ziemlich gut erklärt, was das bedeutet. Und zwar ist es in Offenbarung 4, Vers 10 bis 11. Und das ist eine Vision, die der Johannes hat, über die Zukunft. Und er sieht, dass die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Ich glaube, dieses Kniebeugen, das bedeutet, ich gebe mich ganz hin. Ich kapituliere vor ihm. Ich gebe auf und sag, ich weiß, dass ich es alleine nicht schaffen kann. Ich liefere mich dir aus. Gott, komm du in mein Leben. Und auch dieses, ich finde es so cool, diesen Satz, wie sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder. Was symbolisiert eine Krone? Eine Krone symbolisiert deine Macht, deinen Einfluss, den du hast, vielleicht auch ein Stück weit deinen Erfolg oder dein Besitztum. Es ist eigentlich alles. Alles, was du bist, alles, was du hast. Und diese Ältesten, die sagen nicht so zögerlich, okay, Gott, vielleicht gebe ich dir meine Krone, sondern sie nehmen ihre Krone und sie werfen sie nieder vor dem Thron Gottes. Und ich glaube, das darf eine Aufforderung für uns sein, wirklich alles eigene, alles, was wir haben, alles, was wir geschafft haben, unseren Erfolg, unseren Reichtum, unseren Wohlstand, unsere Ehre, unsere Anerkennung bei anderen Leuten, unseren Einfluss, alles zu nehmen und alles vor Gott hinzulegen und ihm einfach alles zu geben und den Blick nicht auf das zu richten, was ich tun kann, was ich tun will, auf meine Wünsche und Ziele und Träume, sondern den Blick auf Gott zu richten, so wie die es hier tun und wie sie einfach Gott anbeten und sagen, würdig bist du, Herr, und du bist würdig, alles zu empfangen. Und ja, diese Position von Knien, das ist auch was wirklich einfach ausdrückt, du darfst mit mir machen, was du willst. Wenn zwei Leute in einem Kampf sind und einer von denen kniet sich auf einmal hin, das ist ganz klares Zeichen von Kapitulation, von ich kämpfe nicht weiter, ich versuche nicht weiter meinen Willen durchzusetzen, sondern ich liefere mich aus und du kannst mit mir tun, was du willst. Und ich glaube, dass wir echt herausgefordert sind, das auch zu tun. Und auch der Petrus hat es erlebt. Das heißt in Vers 8, dass er das gesehen hat, was passiert ist, dieses Wunder, da fiel er vor Jesus auf die Knie. Und ich glaube tatsächlich, dass es manchmal gut für uns ist, wenn wir wirklich physisch tatsächlich diesen Schritt gehen und uns hinknien vor Gott. Aber noch viel wichtiger als das zu tun ist es, dass wir in unserem Herzen niederknien vor Gott und dass wir mit unserem Leben niederknien vor Gott und dass wir mit unserem Leben ausdrücken, ich gebe dir alles hin, Gott, du kannst alles haben, mach mit mir, was du willst. Und dazu gibt es auch noch einen Bibelvers, der das voll gut ausdrückt, zum Beispiel genau im Römer 12, Vers 1. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges und ihm wohlgefälliges Opfer sein. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und genau darum geht es, glaube ich, wenn wir mit unserem Leben die Knie vor Gott beugen, dann bedeutet es, dass ich mein Leben hingebe und nicht mehr auf das schaue, was ich tun will, was ich erreichen will, was ich kann, was ich brauche, sondern den Blick auf ihn zu richten. Und noch ein Punkt, der auch ganz eng in Verbindung steht mit der Heiligkeit Gottes, ist, dass er es würdig ist, allen Lobpreis und alle Anbetung zu bekommen. Und auch in dem Vers, den ich ganz am Anfang gelesen habe, dieses heilig, 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 davor steht noch, sie hören Tag und Nacht nicht auf zu singen. Heilig, 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 Gott, der Allmächtige. Und wusstest du, dass deine Zukunft schon vorherbestimmt ist und dass, wenn du ein Kind Gottes bist, was wirst du tun in der Zukunft? Du wirst ihn anbeten. Und das sagt zum Beispiel die Bibel in Offenbarung, Kapitel 7, Vers 9 bis 12. Das ist eine Vision, die der Johannes hat über die Zukunft. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in den Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, sie alle fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sagten Amen, den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Wollen wir mit einstimmen in diesen Lobpreis? Wollen wir mit einstimmen darin, unseren Gott groß zu machen? Wollen wir einstimmen, ihm alle Ehre zu geben, die Ehre, die ihm gebührt? Und ja, auch in den, genau, auch ist es nicht nur was wir in der Zukunft tun werden, klar, man kann sich entspannt zurücklehnen und sagen, okay, also in der Zukunft werde ich Gott anbeten, dann brauche ich es ja jetzt nicht mehr tun. Aber Jesus sagt ganz klar in Johannes 4, Vers 23, die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Und jetzt, Achtung, denn der Vater sucht solche Anbeter. Bist du dir dessen bewusst, dass der Vater Gott der Vater im Himmel seine Augen auf die Erde richtet und er sucht nach Anbetern. Er sucht nach Menschen, die bereit sind, alles für ihn aufzugeben. Er sucht nach Menschen, die ihren Blick wegrichten von sich und hin auf ihn richten, die ihn groß machen. Möchtest du auf diesen Ruf antworten? Möchtest du mit einstimmen in diesen Lobpreis? Möchtest du antworten und sagen, ja Gott, du suchst nach Anbetern, hier bin ich. Ich bete dich an. Du kannst heute auf diesen Ruf antworten. Gott sucht nach Anbetern. Und einen letzten Punkt habe ich noch, der auch richtig gut ist. Noch nicht abschalten, bitte. Du bist berufen, heilig zu leben. Amen. Amen. Wir haben vorhin gehört in Hebräer 10, Vers 10, dass wir durch das Werk Jesu geheiligt sind. Und dabei bleibt es aber nicht, sondern ich glaube, wir sind auch eben herausgefordert, heilig zu leben. Und das sagt die Bibel zum Beispiel im 1. Petrus 1, Vers 15 und 16. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurer ganzen Lebensweise. Oder dieses Wort Lebensweise kann man auch übersetzen mit Wandel oder mit Verhalten. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also, wie gesagt, geheiligt sein und heilig leben sind, glaube ich, zwei Paar Schuhe. Und geheiligt sein ist etwas, wo wir absolut überhaupt gar nichts dazu tun können, dass das passiert, sondern das ist das, was Jesus getan hat am Kreuz, als er gestorben und auferstanden ist. Wenn du das für dich in Anspruch nimmst, dann bist du geheiligt, dann hast du eine neue Identität und nichts, was du tust, könnte bewirken, dass du heiliger wirst oder weniger heilig wirst, sondern das ist ein Teil deiner Identität. Wenn du das Werk Jesu für dich persönlich in Anspruch nimmst, dann bist du geheiligt. Das ist was Einmaliges. Und trotzdem bedeutet es nicht, dass dann danach alles, was du tust, auf einmal heilig ist und alles, was du tust, richtig ist und gut ist, sondern wir sind dazu herausgefordert, danach zu streben, heilig zu leben. Und das ist was du jeden Tag in deinem Alltag immer wieder neu dich dafür entscheiden kannst und wo du was davon abhängig ist, was für Entscheidungen du triffst im Alltag. Können große Entscheidungen sein, aber auch die ganz kleinen. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie gehe ich mit Situationen um? Sehe ich sie aus meiner Perspektive oder sehe ich sie aus Gottes Perspektive? Und das spricht ja auch wieder genau das an, was ich vorhin schon gelesen habe, Römer 12, Vers 1, wirklich einfach sein Leben als Opfer hinzugeben und wirklich Gott voll mit einzubeziehen in seinen Alltag, den Heiligen Geist mit einzubeziehen, ihn um Hilfe zu bitten, um Rat zu fragen und einfach danach zu trachten, nicht irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die vielleicht gut erscheinen, sondern nach dem zu fragen, was Gottes Wille ist für dein Leben. Und auch der Petrus hat es erlebt, dass Gott ihn nicht in diesem Ausspruch, den er getroffen hat, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus hat nicht gesagt, ja okay, das stimmt, tschüss, ich gehe dann mal. Nein, was hat er gesagt? Er hat gesagt, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und er hat ihn genommen und er ist ein ganz, ganz treuer Diener von Gott geworden. Und ja, das ist genau das, was Jesus macht. Er ruft dich heraus aus deinem alten Leben zu einem neuen Leben, zu einem heiligen Leben, zu einem Leben in Gemeinschaft mit ihm. Und ich möchte dich echt einladen, heute dir die Zeit zu nehmen und deinen Blick zu richten, heiligen Gott, und ihn anzubeten und ihn groß zu machen. Und wie diese Ältesten, von denen wir gehört haben in Offenbarung 4, deine Krone zu nehmen und sie ihm hinzulegen oder sie ihm sogar hinzuschmeißen vor seinem Thron und alles eigene aufzugeben und deinen Fokus voll auf Gott zu richten und nicht auf das, was du gerade brauchst oder wo du gerade Probleme hast, sondern auf ihn zu richten. Und es gibt Zeiten, wo es dran ist, Gott intensiv um Sachen zu bitten. Und es gibt Zeiten von geistlichem Kampfführung. Und es gibt Zeiten, wo wir einfach nur sein dürfen und dieses Soaking, dieses einfach Gottes Gegenwart in sich aufnehmen. Aber genauso gibt es auch Zeiten, in denen wir einfach den heiligen Gott anbeten und in denen wir ihn groß machen und unseren Blick auf ihn richten und ihn ehren. Und ja, wusstest du, dass du dazu geschaffen wurdest? Du wurdest dazu geschaffen, Gott alle Ehre zu geben. Das sagt die Bibel, also wenn man die ganze Bibel liest, die sagt es aus. Ganz besonders kann man das nachlesen im Epheserbrief und da auch zum Beispiel ganz besonders in dem ersten Kapitel, Verse 3 bis 6, da heißt es ja, dass wir dazu berufen sind, um seine Gnade zu zeigen, zu offenbaren und um ihn groß zu machen, um ihm alle Ehre zu geben. Und genau deshalb gibt es nichts Besseres, nichts Erfüllenderes, nichts Größeres, nichts Genialeres, als Gott zu ehren, weil dazu wurdest du geschaffen. Du wurdest geschaffen, um Gott groß zu machen. Du wurdest geschaffen, um seine Heiligkeit wiederzuspiegeln. Du wurdest geschaffen, um deinen Blick auf ihn zu richten. Und deswegen möchte ich dich einladen, gerade jetzt, wenn wir uns eine Zeit nehmen, wo wir einfach wirklich bewusst in die Gegenwart des heiligen Gottes treten möchten und wo du diese 7 Punkte, ich weiß nicht, was dich davon am meisten anspricht, das ist bestimmt auch bei jedem unterschiedlich und das ist auch gut so. Und du kannst dir einfach überlegen, okay, welchen von diesen Punkten möchte ich jetzt ganz bewusst umsetzen? Und wenn man das macht, wenn man so wirklich bewusst in die Gegenwart Gottes tritt, dann ist, glaube ich, auch das Motiv echt wichtig. Und ich möchte es nochmal betonen und sagen, dass es nicht ist, wichtig ist, auf Gottes Heiligkeit zu schauen, aus dem Gesichtspunkt heraus, dass man es muss oder dass es Gott so erwartet oder es falsch ist oder traurig ist, wenn man das nicht so macht. Ich möchte dich ermutigen, das nicht aus der Motivation heraus zu machen, okay, jetzt schaue ich auf Gottes Heiligkeit, weil dann liebt er mich mehr, oder ich mache jetzt Gott groß, weil dann wird er meine Gebete vielleicht eher und meine Wünsche erhören, sondern dass du Gott groß machst, einfach weil er es wert ist. Einfach weil du Gott so sehr liebst, dass du nichts anderes willst, als ihn groß zu machen. Nicht um dafür irgendwas zu bekommen, nicht weil du es musst, nicht weil es ganz furchtbar schlimm ist, wenn du es nicht machst, sondern einfach weil er es wert ist. Er hat alles gegeben. Er hat alles gegeben und er ist es wert, dass wir ihn anbeten. Er ist es wert, dass wir ihm unsere Lobpreis bringen. Ja, und du darfst jetzt einfach ihm singen, du darfst ihm sein Lob zusprechen, du darfst es gerne mit dem Lied machen, was wir gleich singen werden, du darfst es gerne auch mit eigenen Worten machen. Du kannst zum Beispiel einfach Eigenschaftswörter von Gott aufzählen und sagen, Gott, du bist groß, Gott, du bist würdig, Gott, du bist über allem, einfach so, einfach ihm zusingen, was er ist. Man kann auch gut mit zum Beispiel Psalmen beten. Es gibt ganz viele Psalmen, die davon sprechen, wie groß Gott ist. Zum Beispiel Psalm 99 bietet sich da voll an oder auch sonst irgendwas. Du kannst deine Bibel hernehmen und einfach das laut vorlesen, was dort steht. Du kannst Gott ehren, indem du deine Sünden bekennst und ihm sagst, Gott, ich weiß, dass ich da Fehler gemacht habe und ich komme damit zu dir und ich nehme deine Vergebung für mich in Anspruch. Das ist mit eins, wo wir Gott die größte Ehre überhaupt geben können. Und du darfst dich auch gerne wirklich physisch einfach an deinem Platz hinknien und sagen, Gott, ich gebe dir alles hin, ich kapituliere vor dir und ich will, dass du deinen Weg mit mir hast. Ich will nicht das erfüllen, was meine Träume, meine Ziele sind, sondern ich will hören von dir und dir folgen, was deine Ziele und deine Träume sind. Ja, du darfst ihm einfach alles hingeben gerade jetzt und ehrfurchtsvoll vor ihn treten und ihn groß machen. Halleluja. Ja, danke. Danke Gott, dass du heilig bist. Danke, dass du heilig bist und dass wir trotzdem in Gemeinschaft mit dir treten dürfen. Danke, dass wir dir trotzdem begegnen dürfen. Und Gott, wir kommen gerade jetzt und wir treten ein in deinen Thronsaal und wir richten unseren Blick auf dich, Gott, auf dich allein und wir wollen dich groß machen. Wir wollen dir alle Ehre geben. Wir wollen sagen, du bist es würdig. Du bist es würdig. Du sitzt auf dem Thron. Es gibt nichts und niemanden, der über dir steht. Dein Name steht über alle Namen. Du bist es wert, Herr. Du bist würdig.
nur du allein. Würdig bist nur du allein. Denn alles ist durch dich und alles ist für dich. Dir gebührt die Ehre.